beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Gemeinde, das ist ja interessant, wenn man sich kennenlernt, dann macht man so seine ersten Erfahrungen miteinander. Das ist wie bei einem Liebespaar. Man guckt mal, wie tickt denn der andere so. In der Gemeinde ist das dann, wie predigt der denn so? Kann ich ihn überhaupt verstehen? Und da möchte ich gern ein paar Bitten aussprechen, die uns unsere Kommunikation ein bisschen leichter machen. Ich möchte natürlich gerne, dass jede und jeder mich versteht. Und das ist in diesem Raum nicht ganz einfach. Das war übrigens auch noch nie ganz einfach. In diesem Raum erinnere ich mich, weil die Akustik natürlich nicht ganz einfach ist. Und es gibt Leute, die hören besser und andere, die hören schlechter. Manche haben ein Hörgerät. Und dazu eine ganz kleine Bemerkung. Es hängt in diesem Raum auch sehr davon ab, wo man sitzt, ob man etwas versteht oder nicht. Zweitens, ich bin ein Schnellsprecher. Ich weiß das. Das lernt man so im Radio, denn da hat man wenig Zeit für möglichst viel Inhalt. Im Radio war es immer so die Faustregel 90 Sekunden. Da muss die Andacht fertig sein. Das sind 1,5 Minuten. Jeder Satz hat 13 Worte und maximal ein Komma oder einen Einschub, sonst kann man es nicht mehr aufnehmen als Hörer. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe und sogar noch geduldige Zuhörer, die auch einmal ein paar Minuten am Stück zuhören können, ohne gleich abzuschalten. Ich habe einige Leute beauftragt, mir während der Predigt durchaus auch mal Signale zu geben oder mit den Technikern Kontakt zu haben, wenn ich schwer zu verstehen bin oder wenn ich schnell bin. Und nach dem Gottesdienst freue ich mich, wenn ihr mir sagt, ob ich gut oder schlecht zu verstehen war. Dann kann man so ein bisschen nachjustieren. Es gibt eine eiserne Regel in der Predigtlehre, die heißt, man darf über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Aber da die Baptisten grundsätzlich alles besser wissen, haben sie aus den 20 immer 30 Minuten gemacht. Ich will mich also bemühen, zwischen 20 und 30 zu bleiben. Letzten Sonntag hat jemand einen Wunsch geäußert, ein Predigt-Nachgespräch haben zu wollen. Ich habe mich darüber gefreut, weil ich ein Freund von Predigt-Nachgesprächen bin. Wir müssen noch darüber nachdenken, wie wir das etablieren wollen. Das tun wir dann nach den Sommerferien, wenn ich ganz ordentlich eingeführt bin. Heute biete ich es auch mal ganz unverfänglich an. So ab 11:45 bin ich bereit. Ich glaube, wir machen es aber dann besser oben, weil unten im Bibelstundenraum gerade einiges passiert. Wer also 11:45 hier mit mir sprechen möchte über die Predigt, herzliche Einladung dazu. Das war die Vorrede. Jetzt zur Hauptsache. Ist mir gerade eingefallen, als ich den Predigttext nochmal an der Wand gesehen habe und gehört habe. Ich bin gestern Morgen nochmal nach dem Aufstehen in mein Büro gegangen und dann wollte ich eigentlich nochmal über die Predigt gehen, aber dann ist mir nochmal das Jubiläumsheft in die Hände gefallen von der Gemeinde. Da habe ich das durchgeblättert und ich bin, glaube ich, 1,5 Stunden hängen geblieben. Und mir ist dabei aufgefallen, dass dieser Text schon immer ein ganz wesentlicher Text war, der Text von der Stadt auf dem Berg. Das verwundert ja nicht weiter, denn man muss ja relativ wenig empfindlich sein, wenn einem nicht auffällt, wo diese Gemeinde, dieses Gemeindehaus hier steht. Nämlich auf einem Berg, auf einem Hügel, auf der Ullandhöhe über der Stadt. Und wenn dann dieses Bild nicht anfängt zu sprechen, dieses Bibelwort uns nicht lebendig wird, dann weiß ich auch nicht so genau. Also wozu, liebe Gemeinde, sind wir eigentlich da? Das fragen wir uns ja heute zum dritten Mal und wir haben Antworten versucht vor 14 Tagen, um unsere persönliche Frömmigkeit, um unsere lebendige Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, zu Jesus, dem Sohn und zum Heiligen Geist zu stärken und zu unterstützen. Und das geht nur in Gemeinschaft gut. Also dazu ist Gemeinde als allererstes da. Letzten Sonntag haben wir uns gefragt, wie Nachfolge Jesu in unserer modernen Welt und Gesellschaft so aussieht. Ich habe euch da Kärtchen mitgegeben, habe auch welche zurückbekommen, habe auch ein persönliches Gespräch darüber gehabt. Das hat mich sehr gefreut, dass Leute gesagt haben, schön, wir reagieren da auch gerne drauf. Und heute lautet die Frage, wie können wir die Liebe Gottes allen Menschen erfahrbar machen? So steht es in den Grundsätzen der Gemeinde, die ihr gemeinsam mal beschlossen habt. Das ist ein wichtiger Auftrag der Gemeinde, dass wir die Liebe Gottes allen Menschen erfahrbar machen. Ich wandle diese Frage ein bisschen ab. Wie kommt Gemeinde zur Welt und wie kommt die Welt in die Gemeinde? Das wäre dann die Frage nach der Durchlässigkeit, nach der Öffnung. Es ist ja immer wieder versucht worden, Theokratien zu errichten, anstelle von Demokratien. Einer hat das Sagen und dieser eine ist Gott. Wenn alle das Sagen haben, dann ist das Demokratie. Der Souverän ist das Volk, also wir alle, Christen und andere, ganz gleichberechtigt. Wir haben mehrheitlich als Volk beschlossen, dass Demokratie die Gesellschaftsform ist, die in einer säkularen Welt, ich sag's mal so, das kleinste aller Übel ist. Nun gab und gibt es immer wieder Bestrebungen, Theokratien zu errichten. Einer dieser Versuche, den erleben wir gerade ganz grausam, nämlich den Islamischen Staat. Er versucht ja nichts anderes angeblich als eine Theokratie zu errichten, wo Allah das Sagen hat. Allerdings nimmt der Islamische Staat sich nur ganz bestimmte Passagen aus dem Koran heraus, die ihm zu Pass kommen, und missachtet andere extrem. Beispiel: In der Frage nach der Rolle der Frau picken sich die Machthaber des Islamischen Staates, natürlich ausschließlich Männer, alles heraus, was mit Unterdrückung und Polygamie zu tun hat, und erklären das, isoliert von allem anderen, als Scharia, als Gottesrecht. In der Frage dagegen, der Gewalt dagegen, wird eine wesentliche Aussage des Koran in Sure 5 völlig missachtet. Dort heißt es: Wenn einer einen Menschen tötet, ohne dass dieser einen Mord begangen oder Unheil über das ganze Land gebracht hat, so ist es, als tötete er die ganze Menschheit. Dass der Islamische Staat in keiner Weise einen Gottesstaat hervorbringen möchte, der den Vorstellungen Allahs oder seines Propheten Mohammed entspricht, brauchen wir hier, glaube ich, nicht zu diskutieren. Das liegt so offen auf der Hand. Aber auch im Christentum gab es ja solche Bestrebungen immer wieder. Die größte und älteste Liaison zwischen Kirche und Welt, zwischen Thron und Altar, hat sicher die römische Kirche hervorgebracht. Hier könnte man durchaus nicht nur im Vatikan vom Versuch sprechen, in vielen Ländern einen Gottesstaat zu etablieren. Die großen Volkskirchen hängen heute noch teilweise der Vorstellung an, dass die Gesetze Gottes, dass das Lebensmodell der Bergpredigt dazu taugen könnte, einen Staat zu regieren, der in einer teils christianisierten und teils säkularen Gesellschaft irgendwie funktionieren könnte. Martin Luther hat in dieser Frage, in der sogenannten Zwei-Reiche-Lehrung, hat dieser Frage Rechnung getragen. Er unterscheidet das Reich Gottes vom Reich der Welt. Und Luther ordnet beiden Reichen bestimmte Menschengruppen zu. Im Reich Gottes leben die rechtgläubigen Christen, im Reich der Welt alle übrigen Menschen. Demnach lebt ein Christ in beiden Reichen gleichzeitig, denn er lebt nach den Prinzipien Christi und gleichzeitig in einem Staat nach dessen Gesetzen. Paulus hat uns ja verordnet, dass wir diesem Staat auch untertan sein sollen, weil er das Schwert trägt, weil er also die Gewalt hat. Und wir als Freikirche leben ja genau in diesem Bewusstsein. Wir leben nach den Prinzipien Christi und gleichzeitig sind wir der weltlichen Obrigkeit untertan, insofern diese sich nicht gegen Gottes Ordnung stellt. Dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dann ist Bekenntnis angesagt und auch passiver Widerstand. Dass sich Freikirchen und andere Gruppen immer auch vom Rest der Welt separiert haben, deshalb haftet ihnen dann auch leicht das Geschmäckle, sagen wir so, der Sektierer an, weil sie sich vom Rest der Welt trennen und separieren. Und nicht wenige unserer Mitmenschen halten uns Baptisten für eine Sekte. Das ist in Deutschland auch nicht weiter verwunderlich. Ich habe mal ausgerechnet, wir sind, glaube ich, 0,1 Promille der Bevölkerung. Weshalb sollte da irgendein Mensch wissen, was wir eigentlich sind und wie wir ticken? Dass wir weltweit eine sehr große Kirche sind, wissen ja die wenigsten. Uns geht allerdings jedes Merkmal einer Sekte ab. Denn eine Sekte kennzeichnet in erster Linie die Irrlehre, dass sich ein Mensch als Mittler zwischen Gott und Menschen stellt. Mag das ein Prophet sein, ein Gemeindeleiter, ein Geistlicher oder gar der Papst. Wir propagieren und leben das Priestertum aller Glaubenden, und das ist das Gegenteil von der Irrlehre des einen großen Lenkers unserer Kirche und unserer Gemeinden. Warum diese ausführliche Einleitung beim Thema öffnet die Gemeinde oder wie können wir allen Menschen Gottes Liebe erfahrbar werden lassen? Ich meine schon, dass für diese Frage zunächst eine Standortbestimmung notwendig ist. Wie versteht sich Gemeinde? Es gab ja zu allen Zeiten die Tendenz, sich zurückzuziehen und sich wie Pippi Langstrumpf eine Welt zu bauen, wie sie uns gefällt. Ob es das Täuferreich in Münster war, ob es die Amish People oder die Hutterer sind oder gar so schreckliche Verirrungen wie die Colonia Dignidad in Chile, gegründet und geleitet von aus Deutschland ausgewanderten Baptisten. Das ist übrigens ein ganz hervorragender Film mit Daniel Brühl in der Hauptrolle, gerade in den Kinos, wenn es interessiert. Das ist unsere Geschichte, auch die Geschichte unserer Kirche, leider. Der Rückzug aus der Welt war immer eine Versuchung der Gemeinde Jesu Christi. Heute erleben wir, dass in unserem Land durch die Baptisten, die in den letzten Jahrzehnten aus Russland zu uns gekommen sind, viele von ihnen haben sich uns nicht angeschlossen, weil wir zu sehr im Reich der Welt und zu wenig nach den Prinzipien Christi leben. Zumindest empfinden sie das so. Und ich meine auch, dass es immer eine schwierige Frage der Balance ist, welchen Maßstäben wir in unserem Leben und im Leben der Gemeinde den Vorzug geben. Wir haben ja am letzten Sonntag auch darüber nachgedacht, inwieweit können wir im Geschäftsleben die Maßstäbe des Reiches Gottes anwenden? Eine schwierige Frage. Und die andere Frage schließt sich hier an: Managen wir Gemeinde nach den Prinzipien, wie man sie im Management ebenso lernt und wie viele von uns auch im Beruf unterwegs sind, oder leiten wir geistlich? Oder ist es immer ein wenig von beidem? Ich persönlich finde es nicht einfach, in beiden Reichen gleichzeitig zu leben und beiden Systemen, so will ich sie einmal nennen, Rechnung zu tragen. Und Jesus bringt das auf den Punkt. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, denn du wirst den einen lieben und den anderen hassen. Und doch tun wir es hier alle so ein bisschen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Du wirst jetzt ja nicht die Hand heben, aber im stillen Kämmerlein, denk noch mal drüber nach, wenn wir ehrlich sind, sorgen wir uns natürlich um unsere Familien, natürlich um unseren Wohlstand, um unser berufliches Weiterkommen. Und daran ist auch nichts Verwerfliches. Solange wir den Götzen Mammon nicht anbeten und ihm den Willen Gottes unterordnen. Hier entscheidet sich übrigens auch die Frage, wem wir gehorchen. Ein Beispiel aus dem Judentum. Eigentlich war es den Juden erlaubt, während der römischen Besatzung ihren Gott anzubeten. Einige römische Kaiser verlangten allerdings, dass man auch sie anbeten müsse. Als schließlich Kaiser Caligula anordnete, dass sein goldenes Standbild im Tempel von Jerusalem aufzurichten sei, da warfen sich die Juden auf den Boden, entblößten ihren Hals und sagten, dass sie eher bereit sind zu sterben, als es zu dulden, dass im Tempel nicht Jahwe allein angebetet würde. Da prallt geistliche Obrigkeit und weltliche Obrigkeit aufeinander. Jesus spricht mit seinen Jüngern. Er spricht von der neuen Gerechtigkeit, vom neuen und vom alten Bund. Der alte Bund stand fest. Gott hatte Abraham, Isaak und Jakob erwählt. Jakob gab er den Namen Israel nach dem Gotteskampf am Jabbok, denn er hatte mit Gott gekämpft und er hatte gesiegt. Also war klar, Israel war Volk Gottes und der Rest waren die Goyim, die Heiden, Menschen fern von Gott und damit auch fern vom Heil. Im neuen Bund, den Gott durch Jesus Christus mit den Menschen schließt, wird das Heil ausgeweitet auf alle Völker und auf alle Menschen, die sich rufen lassen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wir, die Gemeinde Jesu Christi, verstehen uns also als solche, die herausgerufen worden sind, die Ekklesia, wie die Gemeinde im Griechischen genannt wird, das sind die aus den Völkern und Heiden herausgerufenen, und als solche bilden sie das Reich Gottes mitten in der Welt, die Gott nicht kennt, nicht kennen will oder vielleicht auch noch nicht kennen kann. Und genau diese Herausgerufenen, die spricht Jesus an, wenn er in seiner Predigt auf dem Berg eben dieses Wort sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. Aufgabe der aus der Welt heraus und in das Reich Gottes hineingerufenen: Leuchten, Helligkeit verbreiten, Leuchtfeuer und Orientierung zu sein für die, die Gott nicht kennen. Beziehungsweise Gott zwar kennen, ihn aber noch nicht als Vater kennengelernt zu haben. Denn Wege zu Gott gibt es viele. Den Weg zum Vaterherzen Gottes gibt es exklusiv nur bei Jesus. Den Weg zum barmherzigen, empathischen Gott, der seine Geschöpfe über alles liebt, den gibt es nur bei ihm. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt nicht, niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Wie gesagt, Wege zu Gott gibt es viele. Er sagt, zum Vater kommt ihr allein durch den Sohn. Wie aber sollen die Menschen den Weg zum Vater finden? Jesus sagt, da, wo meine Leute sind, da ist es hell, ganz automatisch. Dunkel existiert eigentlich nicht, denn dunkel ist ja nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Wenn das Licht nicht da ist, dann ist die Welt tohu wavohu, also wüst und leer, ohne Ordnung. Aber Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, das Dunkel ist vertrieben durch das Licht der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht, sei mein Licht. Dieses Licht, so heißt es in dem Lied, das wir gleich singen werden, weiter, das soll die Dunkelheit vertreiben. Denn Dunkelheit ist, wie gesagt, nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Auf der Welt ist es deshalb nur so finster, weil so wenige das Licht der Liebe Gottes anzünden, um die Dunkelheit des Bösen zu vertreiben. Das Licht soll das Land überfluten, Herzen in Brand setzen. Der Gnadenstrom Gottes, der zu den Menschen unterwegs ist, soll das ganze Land mit Liebe überfluten. Was für gewaltige Bilder, die kennen wir eigentlich nur aus den Nachrichten, wenn mal wieder eine Überschwemmung ist oder so etwas. Stellt euch das bildhaft vor und jetzt denkt in dieses Bild die Gemeinde hier in Reutlingen mitten hinein. Und noch viel wichtiger, denkt euch selbst hinein. Als Fackelträger, als Taschenlampen, als LED-Leuchten der Liebe Gottes, je nachdem. Ich bin auf die Erde gekommen, um ein Feuer anzuzünden, sagt Jesus, und er beklagt gleichzeitig, dass es immer noch nicht brennt. Das liegt an uns, weil wir lieber Feuerlöscher sind als Brandstifter. Aber Brandstifter der Liebe Gottes, das sollen wir sein. Was ist die Aufgabe der Jesus-Leute? Jesus sagt nicht, werdet mal was auch immer, wenn ihr Zeit und Lust habt. Jesus sagt nicht, entwickelt Gemeindeprogramme und Glaubenskurse, dass ihr einmal irgendjemand irgendetwas werdet. Nein, Jesus sagt, ihr seid. Er stellt fest, dass wir schon Licht der Welt sind. Blöd ist nur, dass es keiner merkt. Und das liegt am Eimer, der über dem Licht steht, der drüber gestülpt ist. Aus Angst, aus Minderwertigkeitskomplex, aus was weiß ich. Oder es liegt an der Verdunklung. Die, die den Krieg noch erlebt haben in unserem Land, die kennen das noch. Man kann ganze Städte verbergen, indem man alles verdunkelt. So können feindliche Flugzeuge das Ziel nicht erkennen. Aber sonst, so sagt es Jesus, sonst ist eine Stadt hell. Sie leuchtet. Und wenn sie auf dem Berg und nicht im Tal liegt, dann sieht man diese Stadt schon von Weitem. Es sei denn, man verdunkelt Oder man stellt einen Eimer über das Licht, dann sieht es keiner. Es geht übrigens auch aus, weil der Sauerstoff nicht mehr rankommt. Viele Christen leben so. Viele Gemeinden leben so. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat sie angesteckt, aber keiner soll es wissen. Denn es könnte unangenehm werden, herausfordernd. Es könnte uns in Bewegung bringen, hin zu den Menschen. Wenn Leute das Licht auf dem Berg sehen, hier auf der Uhlandhöhe, ich habe übrigens festgestellt, dass inzwischen die Bäume so hoch sind, dass man die Gemeinde von der Stadt aus nicht mehr sieht. Müssen wir uns auch mal Gedanken drüber machen, mit dem Gartenbauamt mal sprechen oder was weiß ich, wer dafür zuständig ist. Dann könnten sie kommen. Sie könnten kommen, angezogen vom Licht. Und dann müssten wir unsere schwere Eichentür da vorne aufsperren. Oder gleich ein einladendes, gläsernes Foyer bauen. Gemeinde zum Anschauen, Gemeinde zum Anfassen. Einladende Gemeinde. Wenn ihr mich fragt, und ich hoffe, ihr tut es, dann sage ich zur Baufrage so viel. Ein Gemeindehaus, das so abweisend und so nach geschlossener Gesellschaft aussieht, wie es unsere, das taugt nicht dazu, Menschen zu Gott einzuladen. Architektur spricht immer für Haltungen und Inhalte. Und egal, ob wir hier bauen oder anderswo, jeder Tag, den wir uns mit einer solch abweisenden Optik leisten, ist ein verlorener Tag für den Bau des Reiches Gottes. Am Montag kam ein Mann zu mir ins Büro. Er hatte mich schon am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst angesprochen. Wie er zu uns käme, habe ich ihn gefragt. Ich habe von euch gehört. Ich habe mich anziehen lassen von dem, was die Gemeinde ausstrahlt. Wie lange er schon zu uns kommen würde, wollte ich wissen. Und er sagte, seit März. Wie oft bist du beim Gemeindekaffee angesprochen worden, habe ich ihn gefragt. Einmal, hat er gesagt. Meine anfängliche Freude und fast schon Euphorie war schlagartig im Keller. Liebe Gemeinde, das ist ein No-Go. Wir wollen Menschen einladen, wir wollen alle Menschen die Liebe Gottes erfahren lassen. Und wenn sie dann kommen, nimmt keiner Notiz von ihnen. Das kann nicht sein. Da müssen wir nachbessern, da müssen wir liefern, wie man heute so schön sagt. Und da muss unsere Gemeinde baulich und menschlich, architektonisch und herzlich einladend sein. Punkt 2. Wie kommt das Licht zu den Menschen? Suche der Stadt Bestes, das ist uns klar. Wir sollen Menschen nicht durch unsere Worte, sondern durch unser Leben anziehen, das ist uns klar. Aber das ist alles viel zu allgemein. Wir haben von Gott einen 1.000-Euro-Schein bekommen und jetzt laufen wir mit dem Geld durch die Gegend und wir kriegen es nirgends gewechselt. Das ist tragisch. Wir sind reich und können nichts damit anfangen. Wie wird es konkret? Was ist unser spezieller Auftrag, den uns Gott vor die Füße legt? Welche von den vielen Wellen, die gegen unser Gemeindehaus spülen, sollen wir reiten? Ist es die Flüchtlingswelle? Wäre fast zum Unwort des Jahres 2015 gewählt worden. Jetzt setzte sich dann doch der Gutmensch durch. Also Flüchtlingswelle, Armutswelle, Einsamkeitswelle, die Welle der verlorenen Kinder, der wertepädagogischen Bankrotterklärung, die Welle der allgemeinen Orientierungslosigkeit, die globale Armutswelle, die Naturzerstörungswelle. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Gott uns unsere Welle vor die Füße legt, wenn wir ernsthaft danach fragen. Wir können dann gar nicht anders, als aufs Board springen und diese Welle reiten. Was fehlt und in welche Lücke sollen wir in Gottes Namen gehen? Was fehlt hier in Reutlingen? Wo ist die Lücke? Wo ist die Welle, die Gott uns schickt? Sicherlich wird das nicht so elegant sein wie da auf dem Foto. Ich kann es übrigens auch nicht, falle immer runter. Auf jeden Fall nicht sofort. Wir werden üben müssen. Wir werden öfter mal vom Bord absteigen und im Wasser landen. Und es gibt sie nicht, die eine große Welle. Es sind immer mehrere. In der Bethelkirche in Stuttgart haben wir Gott über lange Zeit ernsthaft gefragt, wie unsere Welle aussieht. Und ebenso wie in Reutlingen hing diese Frage auch mit dem Standort zusammen. Das sind alles Parallelen hier und Déjà-vu-Erlebnisse, die ich hier in der Gemeinde erlebe. Eingequetscht in eines der am dichtesten bebauten Wohnquartiere in ganz Europa steht das Gemeindehaus im Stuttgarter Westen. 10 Jahre lang haben wir uns mit der Frage rumgeschlagen, gehen oder bleiben. Ich sage das hier als Ermutigung, weil ihr schlagt euch auch schon lange damit rum, ich weiß es. Aber wir haben einen Gott, der uns auch ein Ergebnis schenkt. Wir haben es schließlich von der Welle abhängig gemacht, die Gott uns geschickt hat. Und wir haben dazu eine aufwendige soziologische Studie über den Stuttgarter Westen gemacht. Wir haben tatsächlich auch all das, was wir an statistischen Werten bekommen konnten über das Quartier, in dem wir leben, zusammengetragen. Was gibt es und was fehlt? Zuerst waren es die Eltern, die ihre Kinder im Winter nicht vor die Türe lassen konnten, weil es da nichts gab, sondern nur Häuser, Straßen und Autos. Und in dieser Saison geht der Winterspielplatz in seine 17. Saison. Dann kam eine Großtagespflegestelle dazu mit bis zu 20 Kindern. Wir wollten unsere neu umgebauten, schönen Räume für den Kindergottesdienst nicht die ganze Woche leer stehen lassen. Dann kam eine Cateringfirma, die unsere super Großküche die Woche über für Schulen und Kindergärten nutzte, die sie versorgt haben mit Essen. Und vor 3 Jahren zogen direkt über die Straße 600 Flüchtlinge ein, in ein großes Flüchtlingswohnheim. Heute ist die Bethelkirche das Flüchtlingszentrum für den Stuttgarter Westen mit bis zu 900 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die unser Gemeindehaus als ihr Zuhause betrachten. Gott hat sich zu unserer Entscheidung gestellt, zu bleiben in diesem Fall. Er hat es gesegnet und er hat uns die Wellen geschickt, eine nach der anderen. Manchmal dachte ich schon, lieber Gott, du forderst die Gemeinde ganz schön heraus. Mach mal ein bisschen langsam mit der Sturmflut. Aber ich wünsche mir das für Reutlingen, dass wir eine klare Platzanweisung Gottes für die Friedrich-Ebert-Straße oder auch einen anderen Standort bekommen und erkennen. Und dann im Vertrauen darauf, dass er etwas mit uns an eben diesem Standort vorhat, Wellenreiter werden. Gott wird uns die Wellen schicken, wenn wir mit dem Surfbrett startbereit warten. Ich wünsche mir so sehr, liebe Gemeinde, dass wir als wichtigsten nächsten Schritt diese Platzanweisung Gottes für uns erkennen. Dass wir offen sind für sein Reden, für seine Gedanken, die manchmal anders sind als unsere Gedanken. Das fällt uns ja schwer, wenn wir auf einmal merken, oh, ich dachte eigentlich, das sind Gottes Gedanken, aber es sind doch nur meine. Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, eigene Vorstellungen zuerst mal zurückstellen und gemeinsam auf Gott hören. Und ich lade dazu herzlich ein, ich bin mit dabei, übrigens mit viel Eifer dabei, weil das auch eine Schicksalsfrage der Gemeinde ist, in die ihr mich mit genau diesem Erfahrungshintergrund aus Stuttgart ja berufen habt. Und weil Gemeinde öffnen immer auch etwas damit zu tun hat, dass wir es als Gesamtheit tun und auch als Einzelne, habe ich euch einfach noch ein paar Anregungen mitgebracht. Wie letzten Sonntag beim Nachfolgecheck, heute also der Offenheitscheck. Könnt ihr am Ausgang übrigens dann auch in Papierform mitnehmen. Die Tanja steht dann da und gibt sie euch nochmal als kleinen Erinnerungsposten. Öffnet die Gemeinde. 3 Aspekte. Erstens, Herzen öffnen. Wir wollen unsere Herzen öffnen und liebevoll auf jeden Menschen zugehen. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Aber es ist ein Ziel, das wir vor Augen haben können. Licht sein. Wir wollen unsere Türen öffnen, alle Menschen einladen und ihnen gastfreundlich begegnen. Und das Dritte, Salz sein. Wir wollen unsere Türen öffnen, unsere geschützten Räume verlassen und Gott und den Menschen dienen, wo immer er uns hinschickt. Und weil alles damit anfängt, dass wir unser eigenes Herz öffnen, bevor wir gemeinsam die Gemeinde öffnen können, zum Schluss noch ein paar Ideen, die Herzen öffnen. Nur so ganz praktische Tipps. Schau doch mal das Gemeindeverzeichnis durch und ruf jemanden an, den du noch nicht kennst. Wäre doch spannend. Oder schick jemanden aus der Gemeinde eine Geburtstagskarte, der nicht zu deinem Freundeskreis gehört. Und es kommt das, was ich am Anfang ein bisschen beklagt habe. Begrüße alle Leute, denen du vor und nach dem Gottesdienst begegnest, freundlich und herzlich. Klingt alles so banal, aber ihr merkt, da ist eine Herausforderung drin. Ich spüre sie auf jeden Fall. Und schenke allen ein Lächeln, aber ein ehrliches. Also nicht dieses McDonalds-Lächeln, die kriegen das ja verordnet. Wenn sie es nicht tun, gibt es eine Abmahnung. Also schenke allen Leuten ein Lächeln aus dem Herzen heraus. Oder vergib einem Menschen, der dich verletzt hat. Ich glaube, dass viele Gemeinden, ich weiß es hier wirklich nicht, weil ich mich damit auch nicht beschäftigt habe, ob es hier auch so ist. Ich kenne Gemeinden, die sind blockiert über Jahrzehnte weil es unvergebene Schuld und Verletzungen gibt in der Gemeinde, die nicht geheilt werden. Und das jammert Gott. Lass dich auf diesem Weg begleiten und lass dir helfen. Und schließlich geh auf einen Menschen zu, dessen Überzeugung, Werte und Lebensstil sich von deinem unterscheidet. Höre zu und versuche zu verstehen. So gehen Herzen auf. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus.